Es ist Freitag, der 14. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
In Italien ist G7-Gipfel und da haben sich die großen westlichen Demokratien darauf verständigt, 50 Milliarden für die Ukraine zu mobilisieren und sie machen das, indem sie die Zinsen auf eingefrorenes russisches Geld abschöpfen. Was halten Sie von diesem Manöver?
Na, ich glaube, wir sehen ja unter anderem auch eine Umstellung und einen Kompromiss. Die Umstellung ist, dass man eben anfängt, kreditfinanziert, aber längerfristig der Ukraine Unterstützung zuzusichern. Das ist, glaube ich, das, was sich im Grunde genommen durch diese ganze Woche jetzt eigentlich durchzieht mit all den vielen Konferenzen, die im Kontext Ukraine stattfinden. Die G7 ist nicht nur Ukraine, aber weil Sie das jetzt da angesprochen haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich eben, dass man einen Kompromiss gefunden hat, den man jetzt ausweitet, nämlich dass man die Gewinne russischer Staatsvermögen dazu heranzieht, um diese Kreditlinie teilweise zumindest gegen zu finanzieren. Nach meinem Verständnis reicht das wahrscheinlich nicht ganz aus, was da an Gewinnen abgeschöpft werden kann von den russischen Vermögen, aber zumindest kann man das umstellen. Und das ist natürlich schon auch ein Schritt, um, sagen wir mal, akzeptablere Konditionen, auch politisch akzeptablere Konditionen zu schaffen, zu sagen, es ist kein Geld, das wir der Ukraine schenken, sondern es ist ein Geld, das müssen die nachher irgendwann zurückzahlen. Das, und so ist es ähnlich oder ähnlich her im Vergleich zu anderen Staaten, wo man halt eben auch keine sozusagen Geldgeschenke macht, sondern sagt, du kannst einen Kredit haben und du musst es ordentlich zurückzahlen nachher irgendwann. Die andere Alternative, und das ist das, was die Amerikaner eigentlich befürwortet haben, ist, das gesamte Geld, das da liegt oder das eingefroren ist, tatsächlich zu nutzen oder zumindest einen großen Teil davon, weil man natürlich argumentieren kann, naja, die Russen müssen nachher sowieso Reparationszahlungen zahlen, das ist völkerrechtlich legitim oder angebracht, das zu machen. Also können wir jetzt schon mal in diesen Topf reingreifen, dann müssen wir diese Schulden nicht aufnehmen, weil am Ende werden diese Schulden ja für die Staaten, die für die Schuld einstehen, erstmal angerechnet auf ihre Bonität letztendlich wiederum. Also das ist das, wo sie natürlich ihre Wirtschaftskraft zum kleinen Teil dann eigentlich einschränken. Aber das ist, glaube ich, das, was man sehen kann. Da geht es jetzt darum, den finanziellen Aspekt der Ukraine-Unterstützung etwas neu aufzustellen und ihn auf lange Sicht zu stellen. Das soll ja 10 Jahre gelten.
Aber ist es nicht brandgefährlich, wenn der Westen, der sich ja in diesem ganzen Konflikt als der Hüter des Rechts präsentiert und das als zentralen Unterschied zu dem ansieht, was Russland macht, mit einem, sagen wir mal, fragwürdigen Manöver die Unterstützung der Ukraine finanziert und sich damit ja auch wieder ganz neuen Angriffen aussetzt, erkennbar einer Eskalation aussetzt. Russland hat bereits angekündigt, es würde jetzt westliches Eigentum konfiszieren, dass man damit den Konflikt auf eine Ebene trägt, wo man ihn gar nicht haben will.
Ja, also erstens, Russland hat schon angefangen, westliches Eigentum zu konfiszieren. Also ne, die Deutsche Bank hat, glaube ich, nur 200 Millionen oder so verloren oder kann sie zumindest abschreiben, weil die quasi eingefroren worden sind. Im Verhältnis dessen, was Russland verliert und durch solche Maßnahmen gewinnt, rein finanziell, ist das nicht der Rede wert. Wir haben auch das, was deutsche und europäische Unternehmen oder globale Unternehmen in Russland aufgebaut haben an Infrastruktur, das haben wir auch quasi verloren. Das ist jetzt übernommen worden, da produzieren jetzt andere drinne, insbesondere große, sehr große Staaten aus Asien. Ich will aber gar keine Gegenrechnung aufmachen. Der andere Punkt ist, das ist legitim. Diese Abschöpfung der Gewinne, daran hat eigentlich keiner Zweifel, außer natürlich Russland, klar, dass das völkerrechtlich in Ordnung ist. Die Frage ist, ob man die eingefrorenen Gelder selbst, ob man die abschöpfen darf. Und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ob man dadurch einen Präzedenzfall schafft. Das hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben, sondern die Argumentation ist, naja, letztendlich müssen Russland und die Ukraine quasi in einen Gerichtsstand treten, um dann sozusagen darüber zu verhandeln. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie realistisch denn dieser Gerichtsstand ist und wie Völkerrecht, internationales Recht dadurch eingehalten wird, dass eben diese Rechtsprechung nicht stattfinden kann. Also auch das gehört letztendlich mit dazu. Man sagen muss, es ist halt eben keine perfekte Situation, in der es ein Gewaltmonopol und einen Rechtsstaat gibt, der das verurteilen kann oder der ein Urteil sprechen kann, an das sich dann auch noch alle halten. Sondern wir haben eine Situation, wo man sagen muss, es ist nicht Faustrecht, aber es ist schon was, wo man sagen muss, okay, können wir das rechtfertigen? Und auch da muss man sehen, die G7 ist ja jetzt nicht das einzige Gremium, das beschließt, sondern das ist transatlantisch diskutiert worden, als auch in den anderen Gremien. Und man sammelt jetzt quasi Schritt für Schritt den Kompromiss ein. Und auch das ist natürlich eine wichtige Rechtsfunktion. Überall da, wo quasi kein hartes Recht da ist, ist es wichtig, dass viele Staaten sagen, nee, wir tragen das im Grunde genommen mit. Diese Unsicherheit nehmen wir mit auf uns. Denn am Ende ist dieses Recht, ich will nicht sagen ein politisches Recht, aber es ist sehr viel schwieriger, Kläger und Richter zu finden, als irgendwo hier bei uns in Deutschland.
Bei mir bleibt irgendwie hängen, dass es ein Unterschied ist, ob ich jemandem, der überfallen worden ist, beistehe oder ob ich die Zinsen auf eingefrorene Gelder abschöpfe. Aber vielleicht führt es auch zu weit. Wir haben ja in dieser Woche gesehen, dass es an ganz vielen Stellen verhandelt wird. Verhandelt wird unter anderem bei der NATO. Und wir sehen, dass die NATO sich neu aufstellt, möglicherweise auch mit Blick auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump, indem sie sagt, wir werden künftig die Hilfe, die militärische Unterstützung koordinieren und nicht mehr die USA. Ist das genau das, was ich eben angedeutet habe, eine Maßnahme, um sich zu wappnen gegen einen Wahlsieg von Donald Trump?
Ja, ich glaube, das ist ein Aspekt, dass man jetzt bei vielen Sachen versucht, das ist auch im G7-Kontext diskutiert worden, aber schon länger innerhalb der NATO, dass man eben die Aufgaben anders verteilt und damit zwar die Amerikaner mit drin lässt, aber sich die Möglichkeit schafft, die Aufgaben anders zu verteilen. Die andere Alternative, die einige europäische Staaten vorgeschlagen haben, das quasi nur noch europäisch zu machen, hätte bedeutet, dass man die Amerikaner von vornherein rauslässt. Daran haben wir natürlich überhaupt gar kein Interesse. Selbst wenn die Amerikaner noch schwächer in ihrer Unterstützung werden sollten, als sie jetzt sind, wollen wir sie eingebunden wissen in dieser ganzen Geschichte, weil sie bleiben einfach ein wichtiger Partner. Und solange man quasi laufende Verfahren hat, ist es deutlich schwieriger, etwas zu beenden, als wenn man sagt, nee, ihr seid ja sowieso schon raus.
Deutlich schwieriger in dem Sinne, dass es eine politische Hürde gibt oder dass es einen Konflikt genau mit den Partnern gibt. Aber nicht, dass Donald Trump, falls er wieder ins Weiße Haus einzieht, das nicht einfach wegwischen kann und sagen kann, komm, wir machen da nicht mehr mit.
Er kann es wegwischen, aber Sie haben es ja eben selber gesagt, es ist eine Hürde, über die Sie springen müssen. Und es ist vielleicht ein Punkt, den man dann einfach diskutieren kann. Das ist genauso wie bei vielen anderen Sachen, über die wir hier regelmäßig reden, auch bei den Geldern so, dass man sagen kann, da gibt es eben keinen Vertrag, der in dem Sinne geschlossen worden ist. In den internationalen Beziehungen ist Vertrauen und Verlässlichkeit sind die wesentlichen Währungen, die man eigentlich hat. Und das, was man sozusagen an gegenseitigen Verbindungen und Abhängigkeiten einfach hat. Darauf muss man sich verlassen können. Und wenn man unsichere Zeiten hat wie jetzt, hat man natürlich Furcht, dass diese Verlässlichkeit dann weggeht und dass die Routine zusammenbricht. Ich denke, man sieht jetzt schon, dass man natürlich nicht nur alleine darauf wartet, dass Donald Trump kommt, sondern dass man sagt, okay, wenn es schlecht wird, wie können wir es denn abfedern? Also, dass man sich schon darauf vorbereitet, im Zweifelsfalle entweder mehr Verantwortung zu übernehmen, also auch mehr Geld in den Topf zu schmeißen und den Amerikanern da, wo sie unverzichtbar sind, auch im Grunde genommen Deals anbietet und sagt, na gut, dann übernehmen wir vielleicht die ökonomischen Kosten oder ihr habt einen anderen Vorteil einfach daraus.
Würden Sie in dem gleichen Kontext auch diese bilaterale Sicherheitsvereinbarung sehen, die die Ukraine und die USA, also deren Präsidenten in Italien geschlossen haben, dass man einmal festschreibt, wir wollen langfristig zusammenarbeiten, wir unterstützen uns, wir reden miteinander, wenn es Probleme gibt?
Ja, sie müssen das halt eben abräumen und selbst wenn sie der Aufschrei der Ukraine und des Westens dann nicht stört aus Sicht von Donald Trump, hat es ja trotzdem Konsequenzen, weil sie damit ja nochmal deutlich sichtbar machen, dass sie in dem Sinne nicht verlässlich sind und nicht bereit sind, Kontinuität zu wahren. Das heißt, sie haben wieder einen Diskussionsstrang, der sie negativ darstellt. Das muss man, glaube ich, einfach, das muss in die politischen Erwägungen, die Hoffnung ist, dass halt, das ist keine Hoffnung, die Wahrheit ist, Donald Trump kann es halt auch nicht alleine machen, auch wenn er das vielleicht glaubt, sondern umso mehr er schläft oder am Telefon ist, umso mehr müssen andere Leute für ihn arbeiten. Und dass man die Leute erreicht und sagt, naja, in einem wie auch immer gearteten Kosten-Nutzen-Kalkül macht es für euch keinen Sinn oder ist es einfach politisch teuer, aus so einem Ding auszusteigen, guckt doch einfach mal, welche Vorteile ihr möglicherweise auch aus so einem Abkommen einfach ziehen könnt. Also die Amerikaner haben in dem Zusammenhang natürlich, wie das bei ihren Paketen oft so ist, gesagt, naja, dann machen wir einfach auch Unterstützung der Rüstungsindustrie. Das ist ja nicht zum Nachteil der amerikanischen Rüstungsindustrie. Also das wäre ja das Schrägste bei der ganzen Geschichte. Sondern es ist ein Paket, von dem man, glaube ich, davon ausgeht, dass man es einigermaßen gut auch durch eine nächste Administration mitkriegen kann. Man hängt das dann bloß nicht mehr politisch so hoch, wenn der Präsident das dann nicht will.
Es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass über die Ukraine auf ganz verschiedenen Ebenen gesprochen wird, aber diese Woche war schon irgendwie herausragend. Wir hatten erst die Recovery-Konferenz in Berlin, dann gibt es jetzt den G7-Gipfel. Es gab die Kontaktgruppe jetzt bei der NATO in Brüssel. Es wird am Wochenende diese große Friedenskonferenz in der Schweiz geben. Steht das alles in irgendeinem Zusammenhang oder ist es irgendwie eine zufällige Ballung?
Nee, ich glaube, man sieht da schon, dass man jetzt versucht, im Grunde genommen die Regenschirme aufzuspannen und das Ganze auf schlechtes Wetter vorzubereiten auf der einen Seite, kurzfristig und eben eine Langfristigkeit reinzubringen. Also die Recovery-Konferenz hier in Berlin, also die Wiederaufbaukonferenz in Berlin, ist nicht die erste, aber es geht darum, da erstens mal, ne, also wie das in der Politik oft so ist, erstmal einen Prozess zu schaffen, um den herum politische Möglichkeiten hoffentlich entstehen können. Ohne diesen Prozess würde es möglicherweise solche Möglichkeiten nicht geben. Das ist das Gleiche für die G7 und das Gleiche für den Friedensgipfel in der Schweiz. Nichts ist gewiss, dass da irgendwas Sinnvolles rauskommt. Aber ohne das wird es keine Möglichkeiten geben. Das ist, wenn Sie so wollen, ist das eigentlich anfassbare Diplomatie. Also das, was viele unserer Parlamentarier eigentlich ganz gerne haben wollten, aber nicht näher beschreiben können. Das ist das. Das ist Möglichkeiten schaffen, ohne zu wissen oder ohne einen Automatismus zu haben, dass daraus was tatsächlich passiert. Und in der Tat, wir sehen, dass es ein langer Zirkus ist, im positiven Sinne, wo sich die wichtigsten Leute treffen und sagen, so, was können wir mit Blick auf Wiederaufbau machen? Also Ukraine selber, humanitär, wirtschaftlich, militärisch, verwaltungstechnisch. Das ist der eine Strang. Dann haben wir die G7 als eine globale, wie soll man sagen, Patenschaft, nicht Partnerschaft, sondern Patenschaft, die vor allen Dingen auch die ökonomische Dimension mit betrachtet, aber auch die politische. Da geht es nicht darum, dass die irgendwas alleine entscheiden können, aber dass sie sagen können, im internationalen Geschäft gibt es Gewichte, die sich nach links oder rechts verschieben können. Wir stehen hier zusammen und sind ein Gewicht, auch wenn das kein Block ist, so kann man sich sehen. Und das die Friedenskonferenz in der Schweiz ist tatsächlich der, wie soll man sagen, doppelt, glaube ich, zwei Stränge, nämlich auf der einen Seite der ewig währenden Rhetorik, nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin, einen positiven Knochen hinzuschmeißen und zu sagen, ja, siehst du mal, wir haben ja einen Friedensplan und wir sind auch da im Grunde genommen verhandlungsbereit und wir versuchen hier sozusagen Leute an Bord zu kriegen. Also da geht es um Kommunikation vor allen Dingen. Aber natürlich geht es auch um die Möglichkeit, sie müssen dann natürlich sozusagen Wort halten können, zu sagen, naja, also wir sind bereit, Angebote zu machen. Und hier kann man auch aufgrund dieses Prozesses jetzt Druck ausüben. Na, jetzt kommen einige Staaten und sagen, ja, wir wollen aber, dass Russland mit dabei ist. Und sagt man, okay, laden wir die vielleicht das nächste Mal mit ein. Und so fädelt man das im Grunde genommen ein und guckt, ob dabei was rumkommt. Es ist halt eine wunderbare Gelegenheit, auf der einen Seite Öffentlichkeit herzustellen und eine positive Message zu senden. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, zu versuchen, eine Chance nochmal möglicherweise aufzustoßen. Ohne dass ich jetzt sagen würde, das funktioniert, das ist eine super Sache.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Herzlichen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Tschüss, bis bald.